Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Sebastian Wellendorf. Guten Tag. Ein Spielball der deutsch-türkischen Diplomatie. Mehr noch, Deniz Yücel war nicht Spielball, sondern er war Verhandlungsmasse im Konflikt dieser beiden Länder. Er sollte es sein. Aber er hat sich gewehrt mit Worten, die er aufgeschrieben hat und während seiner Haft hat veröffentlichen lassen. Es hat gewirkt. Am Ende wollte ihn Erdogan so schnell wie möglich loswerden. Warum Deniz Yücel aber trotz Folter und trotz täglicher Angst so viel Kraft ins Schreiben investieren konnte? Darüber berichtet er unter anderem in seinem Buch. Es erscheint heute. Ich habe mit ihm darüber gesprochen. Aber zu Beginn sollten wir noch mal auf gestern schauen. Gestern. Ein Mann steht neben seinem Auto und schießt mit einem großen Gewehr. Das gestrige Bild zu dieser Beschreibung dürften Sie noch im Kopf haben. Diese privat aufgenommenen Bilder des Attentäters wurden gezeigt gestern in den Nachrichten, auch in denen der Öffentlich-Rechtlichen. Nicht gezeigt wurde das vom mutmaßlichen Täter selbst aufgenommene Video. Man wolle ihm keine Plattform bieten. Der Mann hatte seine Tat ins Netz gestreamt. Auf der Plattform haben es 5 Personen live verfolgt. Danach hat der Anbieter es entfernt. Eine zügige Reaktion, auch weil man aus Attentaten wie das in Christchurch gelernt hat. Damals war der Stream zu lange zu sehen. Haben die Medien also journalistisch gut und schnell und vor allem angemessen reagiert im Umgang mit den Ereignissen in Halle gestern? Ich habe mit Marlies Prinzing gesprochen. Sie ist Professorin für Journalistik an der Hochschule Makromedia in Köln. Und ich habe sie gefragt, wie sie den medialen Umgang mit den gestrigen Ereignissen bewertet.
Also insgesamt war der Umgang mit dem Ereignis, also mit den Schüssen dieses offensichtlich rechtsextremen Täters in Halle, sehr sorgfältig. Also man hat vieles gesehen, wo Zurückhaltung war, was wir bis jetzt wissen. Aber es war wie fast jedes Mal, wenn Vergleichbares passiert, dann durchaus auch sehr früh dann beispielsweise auch ein Bild des Täters dann zu sehen. Und der Umgang mit dem Filmmaterial, das teilweise selbst produziert worden ist von dem Täter und teilweise durch Passanten produziert worden ist, der war ja auch sehr unterschiedlich und das ist so ein Ansatzpunkt, der einem schon zu denken gibt.
Okay, sprechen wir mal konkreter etwas über diese beiden Videos. Das Video, was Sie angesprochen haben, was er selber aufgenommen hat, das wurde nicht gezeigt, um den Täter nicht zu glorifizieren. Aber das privat aufgenommene Video von Passanten, das wurde auch in den öffentlich-rechtlichen Medien gezeigt. Aus Ihrer Sicht eine richtige Entscheidung oder eine falsche Entscheidung?
Ich denke, dass die meisten Menschen sich sehr gut vorstellen können, dass es knallt, wenn geschossen wird. Das heißt also, es gibt eigentlich keine großartige Relevanz, dann einen filmischen Beleg unbedingt dann haben zu müssen. Ob das jetzt entstanden ist durch einen Passanten oder durch den Täter selbst. Jetzt einfach mal prinzipiell von dem, was jetzt da gezeigt war. Wenn man es zusammenfasst, dann ist letzten Endes in beiden Fällen etwas erfolgt, was man mal stärker, mal weniger stark mit dem Begriff fassen kann, Propaganda der Tat. Das bedeutet, man macht eigentlich das, was das Interesse dieser Art von Tätern ist, nämlich man schenkt ihnen die Aufmerksamkeit, die sie sich wünschen. Die machen ja diese Taten oder diese Art von Taten deswegen, um da wirklich dann auch entsprechend für ihr Anliegen, für ihre extreme Position etc. dann Aufmerksamkeit zu erhalten. Ansonsten wäre ja wohl kaum gestern dieses Attentat gewesen, ausgerechnet eben an einem Festtag, am jüdischen Versöhnungsfest Yom Kippur. Also das ist ja alles nicht zufällig und durch solche Filme wird letzten Endes damit dann eine mediale Verstärkung dann erzeugt.
Das heißt, Sie hätten empfohlen, die Aufnahmen im Fernsehen und auch woanders nicht zu zeigen?
Man muss natürlich unterscheiden, der eine Filmausschnitt hat einen anderen Autor, das war wie gesagt ein Passant, da würde ich es einfach über die Relevanz entscheiden, dass ich jetzt, wenn ich das zu entscheiden gehabt hätte, aus den genannten Gründen darauf verzichtet hätte. Das andere, da ging es nicht darum, dass jetzt da der Film tatsächlich gezeigt worden ist, aber was mich also schon erstaunt hat, war, dass man ganz genaue Beschreibungen lesen konnte, was denn eigentlich auf diesem Film, den man nicht gezeigt hat, was ich richtig finde, was denn eigentlich auf diesem Film zu sehen war.
Ja.
Und da ist beispielsweise alles Mögliche dann an Details herausgekommen, wie oft er versucht hat, da in diese Synagoge einzudringen, wie er dann beispielsweise in diese Imbissbude gegangen ist, dann wieder rauskam, dann offensichtlich doch eigentlich dachte, na vielleicht gibt's da, ich sage es jetzt zynisch, noch ein paar Leute, die man töten kann. Er hat ja auch selber sich offenbar, ich muss immer mit dem Konjunktiv arbeiten, weil ich das Filmmaterial ja nicht selber kenne, er hat ja auch offenbar sich selber als Versager bezeichnet, weil ihm nicht gelungen ist, in diese Synagoge einzudringen und hat mehrfach erklärt, er wolle töten. Also das wird dann praktisch durch eine sehr, sehr genaue und überaus genaue Beschreibung dann letzten Endes doch wiederum öffentlich gemacht. Das
also,
heißt, da ist zwar kein Bildmaterial zu sehen, aber der Inhalt ist da.
Also ich verstehe Sie richtig, auch auf diesen Inhalt, auch den sprachlichen Inhalt, also auf die Bildbeschreibungen hätten Sie verzichtet, um nicht, wie Sie es eben gesagt haben, eine Propaganda der Tat zu betreiben.
Ich hätte auf die detaillierte Beschreibung verzichtet. Nicht darauf, dass man dann zentrale Stationen, diesen Weg und sozusagen die Art, wie dieses Verbrechen verübt worden ist, dann beschreibt, sondern auf eine Detailtiefe, wo man dann also zum Beispiel dann weiß, dass er dann sich selber einen Reifen wohl plattgeschossen hat, mit diesem Auto mit 3 Reifen, die noch funktioniert haben, weitergefahren ist, in die Straße eingebogen ist, in jene Straße eingebogen ist, dann irgendwie weiterhin frustriert war, dass er noch immer nicht genügend Leute seiner Auffassung nach erschossen hat. Also so eine Detailtiefe, die halte ich nicht für relevant, sondern da wird dann wiederum dann auch letzten Endes diesem Täter eine Riesenbühne gegeben durch diese zu präzise Sachverhaltsschilderung.
Frau Prinzing, jetzt sind ja schon einige solcher Attentate, ich sag mal, nicht nur im Stream, sondern auch im Fernsehen abgebildet worden. Und zum Beispiel nach dem Attentat von Christchurch haben die Medien sich entschieden, zumindest was den Stream betrifft, sowas auf jeden Fall zu unterbinden. Auch technische Mittel wurden gefunden, sowas zu unterbinden. So wie Sie das jetzt beschreiben, klingt es aber, als ob die Medien aus solchen Vorfällen gar nichts gelernt hätten.
Es gibt welche, die sehr sorgfältig jetzt mit diesem Fall umgegangen sind und dann welche, die dann in der Tat wenig daraus gelernt haben. Wann gehe ich denn her und gebe einem Täter, der ja Öffentlichkeit sucht, genau das, was er sucht, nämlich breite Öffentlichkeit. Und das ist etwas, wo ich mich schon wundere, dass das bei fast jedem Attentat dann wieder aufs Neue der Fall ist. Man bedient da wirklich die Täterlogik.
Dem Täter möglichst wenig mediale Öffentlichkeit geben, das empfiehlt Marlies Prinzing. Sie ist Professorin für Journalistik an der Hochschule Makromedia in Köln. Danke, Frau Prinzing.
Gerne.
367 Tage saß Deniz Yücel im Gefängnis, 290 davon in Isolationshaft. Am 16. Februar 2018 wurde er freigelassen. Diese einjährige Haft und die Haftbedingungen beschreibt er nun in seinem heute erschienenen Buch namens Agent-Terrorist. Eine Wortschöpfung von Recep Erdogan. Aber dieses eine Jahr benutzt Yücel im Buch auch als eine Art Ausgangslager, von wo aus er analysiert, wie es politisch zu dieser Haft kommen konnte, wie das deutsch-türkische Verhältnis gelitten und oft provisorisch wieder zusammengetackert wurde und welche Rolle seine Person und seine Haft in dieser Konstellation gespielt haben. Ich habe vor der Sendung mit Deniz Yücel gesprochen. Herr Yücel, Sie beginnen Ihr Buch mit dem Ende Ihrer Haft, ein Angebot, das ich nicht ablehnen soll, heißt das Kapitel. Das Angebot war, dass Sie die Türkei direkt nach Ihrer Freilassung verlassen sollten. Sie haben dieses Angebot, diese Bedingung abgelehnt. Sie sind nicht direkt in die Diplomatenmaschine nach Deutschland gestiegen, sondern nach Istanbul gefahren. Warum?
Die Bedingung war ganz genau, war schnell und geräuschlos. Und ich habe das abgelehnt, weil ich mir dachte, so lasse ich nicht mit mir umspringen. Also wenn es dem türkischen Staatspräsidenten in den Kram passt, wenn er sich davon einen Vorteil verschafft, dann soll ich in den Knast. Und wenn er sich einen Vorteil davon verspricht, dass ich freigelassen werde, soll ich wieder raus. Und ich soll zu alledem nichts sagen. So lasse ich nicht mit mir umspringen. Und das andere war diese Sache mit der Regierungsmaschine. Das habe ich aus Prinzip abgelehnt. Ich war der Bundesregierung dankbar dafür, weil die hatte natürlich die Befürchtung, wenn ich rauskomme und in der Türkei bleibe, dass ich sofort wieder verhaftet werden könnte. Deswegen dieses Angebot mit einer Regierungsmaschine. Und das habe ich abgelehnt, weil ich der türkischen Seite nicht die Gelegenheit geben wollte, dass sie sagen, seht, haben die Deutschen ihren Agenten rausgeholt.
Sie sagten, so sollte man mit ihnen nicht umspringen. Das heißt, sie wollten nicht Teil irgendeines geheimen Deals sein, sondern sie wollten Rechtsstaatlichkeit.
Natürlich. Und das war natürlich auch ein bisschen auch aus so einer Gefängnispsychologie heraus. Also, dass mir heute viel klarer ist als damals. Ich habe damals die ganze Zeit gedacht und gefühlt, ich wurde hier aus meinem Leben rausgerissen. Mhm. Ich bin ja nicht zufällig in eine Kneipenschlägerei in Antalya geraten, sondern ich kenne die Türkei, ich habe da gelebt, ich hatte dort meine Wohnung, meine Freunde, meinen Job. Ich wurde mit Gewalt aus diesem Leben rausgerissen und dieses Leben möchte ich zurück. Ich will nicht hier abhauen. Ich will mein Leben zurück, das man mir geraubt hat.
Stichwort Rechtsstaatlichkeit. Im Juni dieses Jahres hat sich das türkische Verfassungsgericht mit ihrer Klage gegen die Inhaftierung dann beschäftigt. Das Urteil kam kurz vor der Veröffentlichung des Buches. Und darin heißt es, durch die rechtswidrige Verhaftung sei ihnen das Recht auf persönliche Sicherheit und Freiheit genommen worden. Welche Bedeutung hat dieses Urteil für Sie jetzt gehabt?
Einerseits gut, es ist wirklich ein gutes Urteil im Sinne der Pressefreiheit, nicht nur für mich, sondern weil das Gericht an einer ganzen Reihe von Fragen, auch bei der Frage zum Beispiel, wann macht man sich der Terrorpropaganda schuldig in einem Interview, wenn man mit Leuten spricht, wenn man Leute interviewt, die den Terrorismus vorgeworfen
haben. Was Ihnen ja vorgeworfen wurde.
Was mir vorgeworfen wurde. Und da hat das Urteil, das Gerichtsgericht, ich will jetzt nicht so ins Detail gehen, weil es zu weit wegführen würde, aber wirklich im Sinne der Presse- und Meinungsfreiheit wirklich ein sehr, sehr gutes Urteil getroffen und hat nicht nur meine Verhaftung, meine Untersuchungshaft für rechtswidrig erklärt, das war ja der Gegenstand unserer Beschwerde, sondern hat auch diese Anklageschrift völlig auseinandergenommen. Ich habe ein Jahr lang auf diese Anklageschrift gewartet. Sozusagen am Tag meiner Freilassung wurde auch diese Anklageschrift präsentiert, die vollkommen weitgehend identisch war mit dem, was die Staatsanwaltschaft ein Jahr zuvor in ihren Haftantrag geschrieben hatte, was im Hafturteil stand, nämlich nichts anderes als Reportagen und Kommentare und Berichte in der Welt. Dieses Urteil des Verfassungsgerichts, das Gericht ist für sich genommen ein gutes Urteil, aber dasselbe Verfassungsgericht hat zwei Wochen vorher in einem Fall eines Freundes und Kollegen Ahmet Çık, dem fast dieselben, auch ein Interview mit demselben PKK-Anführer vorgeworfen wurde, ein völlig anderes Urteil getroffen. Deswegen interpretiere ich das so, dass die türkische Regierung in meinem Fall kein Interesse mehr an einer politischen Verfolgung hatte. Im Gegenteil, sie wollen Investoren aus Deutschland in die Türkei locken, was ihnen, Siemens, Volkswagen zuletzt auch gelingt. Und deswegen hat man dem Verfassungsgericht in meinem Fall freie Hand gegeben und das Verfassungsgericht hat wiederum diese Gelegenheit genutzt, zum Beispiel an die Adresse des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte ein Urteil zu fällen, indem man demonstriert, sieht, wir können auch rechtsstaatlich korrekte Urteile treffen. Das haben sie in meinem Fall tatsächlich gemacht, aber es bedeutet noch lange nicht, dass in der Türkei Rechtsstaatlichkeit, Gewaltenteilung, Pressefreiheit und Meinungsfreiheit wieder herrschen würde. Ganz im Gegenteil.
Und es wurden auch längst nicht alle Punkte, die Sie vorgebracht hatten, berücksichtigt, abgewiesen, unter anderem die Verletzung des Folterverbots. Auch da hatten Sie ja geklagt. Wenn ich mir das jetzt vorstelle, all das, was Ihnen angetan wurde im Gefängnis und worüber Sie auch im Buch schreiben. Und auf der anderen Seite hatten Sie offenbar dennoch die ganze Zeit von Anfang an die Kraft, trotz dieses Gefühls des Ausgeliefertseins, trotz der Ungewissheit, was mit Ihnen passiert, Sie hatten dennoch die Kraft, die ganze Zeit zu schreiben und trotzdem journalistisch zu arbeiten. Was hat das Schreiben für Sie in der Haft bedeutet?
Das Schreiben hatte für mich zwei Gründe. Ich dachte, die wollen mich zum Schweigen bringen. Darauf ist das ganze System hier ausgelegt mit Briefeüberwachung und Isolation und so weiter. Diese Genugtuung möchte ich niemandem verschaffen. Ich will mich immer wieder zu Wort melden. Ich habe nach Lücken in diesem Überwachungssystem gesucht und gefunden und irgendwelche Lücken finden sich immer.
Darf ich bei den Lücken da eben kurz einhaken? Sie haben da ja wirklich unfassbare Wege gefunden, Texte aus dem Gefängnis rauszuschmuggeln. Können Sie da bitte ein, zwei Beispiele, weil wir standen wirklich die Haare zu Berge, wie Sie das geschafft haben.
Also alles, was ich handschriftlich in meinem Gespräch zu meinen Anwälten gebracht wurde, das wurde alles durchsucht. Aber Schreiben an Gerichte und Behörden darf sich die Gefängnisverwaltung, sie darf sich davon überzeugen, dass es sich um Schreiben an Behörden und Gerichte handelt, aber sie darf das nicht inspizieren, nicht genau studieren. Und das war die Lücke, die ich gefunden hatte. Und jetzt ins Detail zu gehen, das würde vielleicht zu weit führen, das kann man, wer möchte, gerne mal im Buch nachlesen. Das war eine sehr lustige Geschichte, auch für mich. Und jedes Mal, wenn diese Tricks, Tricks geklappt haben, das war jedes Mal ein Moment auch wirklich von persönlicher Genugtuung, dieses System, das größtenteils nicht auf Gewalt und Misshandlung, sondern auf eine sterile Schikane ausgerichtet war, überwunden zu haben. Das war wirklich ein Moment großer Genugtuung. Und die zweite Überlegung dabei lautete, das war dann strategisch und nicht emotional. Ich dachte, ich bin hier in etwas reingeraten, was ziemlich groß ist. Ich bin hier zum Spielball von internationaler Politik geworden, aber ich will da nicht einfach untätig bleiben. Und ich möchte auch nicht allein auf die Bundesregierung hoffen. Und deswegen möchte ich da intervenieren. Ich will selber Initiative ergreifen. Und das Ziel ist, wenn sich meine Geiselnehmer von meiner Geiselnahme einen bestimmten Vorteil erhoffen, dann muss ich den Preis für die Kosten meiner Geiselnahme muss ich in die Höhe treiben, so dass es für sie am Ende das größere Problem ist, mich im Knast zu behalten. Und in dem Moment, wo mir das gelungen ist, werden sie mich freilassen, weil so ticken Teppichhändler und so ticken Gangster und dieses türkische Regime, das ist von der Mentalität her eine Mischung aus Teppichhändler und Gangster. Und deswegen geht es darum, den Preis für meine Geiselnahme so sehr in die Höhe zu treiben, dass es für die ein Problem wird, dass ich denen so sehr auf die Nerven gehe, dass die sagen, bloß raus mit dem. Und am Ende kamen sie an den Punkt, der soll bloß verschwinden, und hätten wir es gewusst, worauf wir uns da einlassen, hätten wir das nicht gemacht. Und das ist natürlich auch ein Moment von Genugtuung. Aber das wäre, und das abschließend, das wäre mir natürlich nicht möglich gewesen, wenn es nicht so viele Menschen gegeben hätte, die mich unterstützt haben. Kollegen aus allen Redaktionen in Deutschland, Freunde, die Kampagne gemacht haben, Künstler, Journalisten, die an Lesungen teilgenommen haben, Bürger, die mir geschrieben haben, die an Protestaktionen teilgenommen haben. Das war sozusagen mein Resonanzboden. Die Öffentlichkeit, nicht nur, aber vor allem in Deutschland, die dann auch Druck auf die Bundesregierung ausgeübt haben, die wiederum den Druck weitergegeben hat. Und dank dieser Öffentlichkeit, ohne die hätte ich diesen Kampf in der Form auch gar nicht führen können. Und deswegen bin ich allen sehr, sehr dankbar, die sich für mich eingesetzt haben.
Dennis Yücel, Agent-Terrorist, heißt sein heute erschienenes Buch. Es ist bei Kiepenheuer und Witsch erschienen und mit dem Autor habe ich drüber gesprochen. Danke, Herr Yücel.
Dankeschön.
Und jetzt haben wir noch das Nachrichtenflaggschiff für Sie, den 20 Uhr Straßenfeger der ARD, Einschaltquoten wie in den 70ern. Die Tagesschau ist unantastbar, was Nachrichtenjournalismus, eine, wenn nicht sogar die Instanz ist sie. Oder vielleicht war sie es auch mal. Eine Untersuchung des Reuters-Institut für Journalismusforschung an der Uni Oxford belegt, dass viele Fernsehzuschauer und Zuschauerinnen die Tagesschau einfach gar nicht verstehen. Was umgekehrt bedeuten würde, dass die Redaktion offenbar ein Verständnisniveau voraussetzt, das es gar nicht gibt. Oder sie es nicht schafft, komplexe Dinge anschaulich zu erklären. Heute wurde in Hamburg das brandneue ARD-Aktuell-Gebäude eingeweiht. Auch die Tagesschau sendet die Zukunft von hier. Guter Moment, mal nachzuforschen in Sachen Tagesschau-Relevanz. Und Axel Schröder hat es getan, aber sich auch durchs Gebäude führen lassen.
Über dem neuen Newsroom von ARD Aktuell laufen schon die Nachrichtenbilder auf den Monitoren. Die sind zu einem großen Ring verbunden, der auf frisch lackierten Stahlstützen über den wabenartig angeordneten Tischen der Journalisten thront. Erdogan äußert sich zum Feldzug im Norden Syriens, Nancy Pelosi zum Amtsenthebungsverfahren. Daneben läuft ein Beitrag zum rechtsextremen Anschlag in Halle. Angeschoben hat die Idee eines neuen Nachrichtenhauses Kai Gnifke, bis vor kurzem ARD-Aktuell-Chef und neuerdings SWR-Intendant.
Ich bin wirklich sehr, sehr angetan. Freue mich, dass wir vieles von dem, was wir am Anfang wirklich nur in den Köpfen gehabt haben, haben umsetzen können. Denn dieses Haus ist mehr als nur Beton und Stahl. Dieses Haus ist eine Idee. Es ist die Idee von der vernetzten Produktion von Nachrichten für alle Ausspielwege. Und vor allen Dingen auch von journalistischer Qualität, die wir übersetzen eben ins digitale Zeitalter.
Auch Tagesschau-Sprecher Jan Hofer ist angetan vom neuen Gebäude. Er steht auf einer der Treppen an den Außenseiten des kreisrunden Saals. Neben ihm wachsen Pflanzen aus der Wand.
Das Zusammenspiel zwischen Tagesschau 24, Tagesschau, Social Media, die ganzen Bandbreiten, Tagesschau 100 Sekunden und was wir alles so machen, das wird sehr, sehr viel einfacher werden und sehr viel kürzer von den Wegen her werden.
Seine Kollegin Pina Atalay weiß zwar noch nicht, wo einmal ihr Platz in der neuen Herzkammer von ARD aktuell sein wird. Sie geht aber davon aus, dass das Arbeiten viel produktiver sein wird als im bisher genutzten, sehr verschachtelten Bürobau gleich nebenan.
Und gerade in so Großlagen, wie wir sie jetzt hatten, als es um Halle ging, merke ich, dass es ganz wichtig ist, dass auch wir Moderatoren uns austauschen können mit den Redakteuren. Was macht die Tagesschau? Was macht online? Und davon wird es, glaube ich, leben, dass wir einfach mehr zusammenrücken können.
Neue Studios sind in dem fast 16 Millionen Euro teuren Neubau nicht vorgesehen. Immerhin wurde das Studio, aus dem heraus die Tagesschau und die Tagesthemen in die deutschen Wohnzimmer gesendet werden, erst vor wenigen Jahren modernisiert. Hingewiesen wurde heute auf die stabile Reichweite der Tagesschau. Jeden Tag schalten fast 10 Millionen Menschen die Sendung ein. 3 Millionen nutzen die Online-Angebote. Auf Instagram hat das Angebot mittlerweile 1 Million Abonnenten. Damit diese Reichweite bestehen bleibt, rät die Mainzer Medienwissenschaftlerin Miriam Steiner dazu, komplexe Sachverhalte auch weiterhin möglichst einfach zu erklären. Denn es sind neben der Bevölkerung ländlicher Gebiete vor allem Menschen mit niedrigeren Bildungsabschlüssen, die selten die Tagesschau einschalten.
Meiner Meinung nach gibt es da auch schon Ansätze, also zum Beispiel im Online-Bereich und gerade auch im Bereich der sozialen Medien werden ja auch immer wieder diese Kurz-Erklärt-Videos publiziert, wo einfach Dinge sehr basal auch mit Grafiken erklärt werden.
Komplexe Sachverhalte und Fachbegriffe aber zugunsten einer möglichst verständlichen und einfachen Darstellung aus den Tagesschau-Nachrichten ganz zu verbannen, sei keine gute Idee.
Wenn man es zu einfach macht, wenden sich eben diejenigen ab, die ein hohes politisches Interesse haben und vielleicht sich einfach mehr Komplexität, mehr Hintergrundinfos wünschen.
Auch NDR-Intendant Lutz Marmor ist überzeugt, die Tagesschau bleibt auch mit dem neuen Nachrichtenhaus ihrer Philosophie treu und wird auch weiterhin komplexe Sachverhalte abbilden. Die fast 16 Millionen Euro seien sehr gut angelegtes Geld mit einem echten Mehrwert, so Marmor.
Also ich finde, zunächst einmal ist ja die Kernbotschaft, die ARD investiert in Nachrichten. Wir investieren in die Zukunft. Und wir sagen, ein solches Gebäude, das werden Sie ja 30 Jahre, 40 Jahre nutzen, sonst wäre es schlecht. Und wenn Sie das dann umrechnen, dann sind Sie etwa bei 1% des Gesamtbudgets, das die Tagesschau, Tagesthemen, ARD aktuell benötigen.
Das ARD-Aktuell-Team muss nun aber noch warten. Der Einzug ins neue Nachrichtenhaus und die erste von dort aus konzipierte Sendung soll erst im November laufen.
Also relevant bleiben, auch eine Herausforderung für die Tagesschau. Axel Schröder berichtete aus Hamburg. Bettina Köster ist im Studio. Medias Res im Dialog heißt unsere morgige Sendung. Haben Sie schon mal so einen Themenkniff als Überblick?
Ja. Wir haben uns da so ein bisschen dran gehängt. Sie haben das ja eben schon angedeutet. Vor vielen Jahren war es ja noch das abendliche Lagerfeuer im Wohnzimmer, das nicht angezündet, sondern im Fernseher angeschaltet wurde. 20 Uhr die Tagesschau, die Familie versammelte sich rund um den Fernseher und schaute, was da so passiert ist auf der Welt. Die Tagesschau galt also lange als Nachrichtenflaggschiff der Nation. Seitdem wir ZDF und Privatsender haben, hat die Tagesschau natürlich Konkurrenz bekommen. Durch die Digitalisierung schauen weniger Menschen die Nachrichten um 20 Uhr. Stattdessen greifen viele auf die Tagesschau-App oder folgen der Tagesschau in sozialen Netzwerken, haben wir eben auch gehört. Eine Studie, das haben Sie auch schon angedeutet, hat herausgefunden, dass viele Teile der Bevölkerung gar nicht erreicht werden mit der Tagesschau. Darauf hat sie scheinbar auch schon ein bisschen reagiert. Und sie hat ja schon auch sich insofern verändert, dass sie tatsächlich auch in den Netzwerken präsent ist und dort auch verfolgt wird. Und jetzt haben wir die Frage an unsere Hörerinnen und Hörer. Ist die Tagesschau für Sie noch ein Nachrichtenflaggschiff? Also folgen Sie ihr und schauen Sie sie regelmäßig. Rufen Sie jetzt an mit Ihrer Meinung unter 0221 345 3451.
Oder mailen Sie an mediasres-dialog@deutschlandfunk.de. Bis morgen dann, ne?
Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
Mein Name ist Michael Rinde, ich bin Redakteur bei der Oberhessischen Presse in der Redaktion Ostkreis. Die Schlagzeile lautet erst abreißen, dann neubauen und ich beschäftige mich mit einer seit über 10 Jahren nicht mehr benutzten Kaserne, bei der seit wenigen Wochen feststeht, dass die Bundeswehr sie doch benötigt.
So, 3 Namen zum Mitschreiben. Peter Handke, Olga Tokarczuk, jetzt im Büchermarkt. Die beiden frisch gebackenen Literaturnobelpreisträger. Also natürlich, ich glaube nicht im Interview, aber es wird über sie gesprochen, definitiv. Und der 3. Name, den Sie sich noch merken sollten, ist nochmal Dennis Yücel. Die Langfassung unseres Interviews finden Sie auf deutschlandfunk.de ab jetzt zum Nachhören. Das war's von uns. Mein Name ist Sebastian Wellendorf. Machen Sie es gut.